Wir existieren nicht zum Selbstzweck.
Wir haben eine Aufgabe in dieser Welt. Es ist Gottes Generalauftrag an seinem Namen. Darüber werden wir uns heute etwas Gedanken machen. Nehmen wir mal an, Jesus wäre leibhaftig unter uns.
Denken wir, Gott ist nicht unter uns? Nehmen wir mal an, Jesus wäre leibhaftig unter uns, egal. Stellt euch das mal vor, vielleicht ist es nicht so einfach, aber stellt euch das mal vor.
Ich mache dir das Zeichen, dann kannst du es doch. Wir haben die letzten 3 Jahre ganz intensiv mit ihm zusammengelebt. Wir haben erlebt, wie er blinde sehend gemacht hat, lahme gehen, wie er die religiöse Elite vor den Kopf gestoßen hat. Wie er Tausenden zu essen gab, wie er sogar Tote auferweckte. Alles haben wir voll miterlebt, waren mittendrin. Und dann wurde es plötzlich schwierig. Einer hat ihn verraten. Er wurde gefangen genommen und ganz brutal umgebracht. Und unsere Hoffnung war plötzlich dahin. War wohl doch nichts mit diesem Retter dieser Welt. War ein super netter Kerl, hat einige erstaunliche Dinge gesagt und getan. Aber jetzt ist er tot, mausetot. Unsere Hoffnung ist dahin. Jetzt hat sich alles in Luft aufgelöst. Dann haben wir die Nachricht, wohlgemerkt, von ein paar aufgebrachten Frauen gehört. Jesus ist nicht tot, er lebt. Einige haben es geglaubt, andere haben es gezweifelt. Und dann ist Jesus leibhaftig erschienen. Und er hat gesagt, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Das lesen wir in Matthäus 28:18-20. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hätte wohl so Gedanken. Ja, aber, wo war denn diese Kraft Gottes, als man dich gefangen nahm? Als Pilatus dich auspeitschen ließ? Wo war deine Macht, als man dir die Hände und Füße mit Nägeln ans Kreuz nagelte. Dieser Auftrag, geh hin in alle Welt und mache die Völker zu meinen Jüngern, das ist wohl ein Witz, oder? Jesus kannte wohl die Zweifel und Ängste der Jünger, denn wir lesen in der Fortsetzung dieser Geschichte. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und überall sonst auf der Welt, selbst in den entlegensten, entferntesten Gegenden der Erde.
Apostelgeschichte 1,8.
Das waren die allerletzten Worte von Jesus. Nachdem er das gesagt hat, wurde er
in den Himmel hinaufgenommen. Ausgießen des Heiligen Geistes hatte Jesus ja schon vor seinem Tod angekündigt. Er hat sogar zu den Jüngern gesagt, es ist gut, dass ich gehe, weil sonst kommt der Heilige Geist nicht. Aber das haben die Jünger wahrscheinlich so wenig verstanden wie seinen Tod selbst auch. Dennoch hatte Jesus vollstes Vertrauen,
dass seine Jünger das vielleicht für die Jünger.
Ich finde es eigentlich recht erstaunlich, dass er der Fortbestand seiner Mission und deren Erfolg dass Jesus nicht an ihrem Erfolg zweifelte, lesen wir im hohepriesterlichen Gebet. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins sind.
Wie du Vater in mir bist und ich in dir,
so sollen auch sie in uns sein, auf dass
die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Johannes die Bitte. Wir sehen also, Jesus hat den vollsten Glauben.
Er betete nämlich, dass die durch ihr Wort
an ihn glauben, dass sie alle eins seien. Wenn die Elf damals nicht gehorsam gewesen wären, wenn sie ihren Zweifel Raum gegeben hätten und sich gegenseitig erklärt hätten, ja, vielleicht meinte er es nicht genau so.
Mission ist ja sowieso problematisch, man kann doch niemanden seine Meinung unterstützen. Und überlegen wir uns das nochmal, beten wir nochmal.
Welche ist wohl die beste Strategie? Und dann hätten sie vielleicht demokratisch abgestimmt, ist es jetzt überhaupt dran oder nicht? Ja, dann wären wir heute Morgen wahrscheinlich auch nicht hier. Natürlich hat die Ausgießung bzw. die Erfüllung mit dem Heiligen Geist much entscheidend dazu beigetragen. Jesus hat ihnen ja gesagt, bleibt, bis ihr diese Kraft empfangen habt. Im Lukas 24, 49 lesen wir, ich werde den Heiligen Geist zu euch herabsenden, den mein Vater euch versprochen hat. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt.
Also zuerst kommt die Ausrüstung und dann sollen sie gehen.
Gott sei Dank hat er ihnen den Heiligen Geist gegeben. Gott sei Dank waren da mutige Männer und Frauen, die diese Botschaft weitergetragen haben. Sonst, wie gesagt, wären wir heute Morgen auch nicht da. Wir hätten ja keine Ahnung, dass da ein Gott gibt, der uns liebt, der uns sucht, der einen Auftrag für uns hat. Gott sei Dank waren da Männer und Frauen, die das Evangelium weitergegeben haben. Dieser letzte Wille von Jesus, dass wir Menschen zu seinen Jüngern machen sollen, bis heute. Das ist ein Dauerauftrag, solange gültig, bis Jesus sichtbar wiederkommt. Und das hoffe ich, ist bald. Leider wurde in der Missionsgeschichte viel falsch gemacht. Leider haben Christen großes Leid auf viele Völker gebracht. Menschen haben gepredigt, was sie selber nicht gelebt haben. Gutmeinende Christen haben Kolonialisieren verwechselt mit Jüngermachen. Ich werde später noch kurz etwas zum Thema Jünger sein und Jüngermachen zurückkommen. Ja, im Namen des Missionsbefehls wurden Christen schuldig.
Aber das ändert nichts daran, dass auch wir schuldig werden, wenn wir
die frohe Botschaft weitergeben. Wenn wir den Menschen verschweigen, dass da ein Erlöser ist, wenn wir verschweigen, wo sie Hilfe finden können. Eigentlich fühle ich mich nicht wirklich kompetent, um über dieses Thema zu sprechen. Denn leider verstreichen in meinem Alltag zu viele Tage, ohne dass ich jemandem von diesem herrlichen Gott erzählen kann. Also meine Botschaft heute Morgen geht mich genauso an. Und ich will heute Morgen auch nicht über die Schuld oder das Schuldargument sprechen, dass wir jetzt schuldig sind, dass wir uns schuldig machen, wenn wir Menschen nicht erzählen, weil das ist sowieso die falsche Motivation. Viel lieber spreche ich über das, was Jesus auch noch gesagt hat. Wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Oder Luther hat übersetzt, geht der Mund über. Oder wie haben es Petrus und Johannes, als ihnen vom Hohen Rat verboten wurde, über Jesus zu sprechen, was haben sie gesagt? Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Unmöglich. Möge unser Leben so durchdrungen sein von diesem herrlichen Jesus, von seiner Liebe, dass es uns unmöglich ist, darüber zu schweigen. Dass unser Leben auch schon spricht. Weil eigentlich die größte Evangelisation oder die größte Botschaft ist sowieso unser Leben. Franziskus von Assisi hat gesagt, verkündige das Evangelium alle Zeit. Wenn nötig, gebrauche auch Worte dazu. Und ich finde das ein sehr guter Spruch. Manchmal braucht es aber auch Worte. Und das muss ich mir auch immer wieder sagen. Manchmal ist es gut, etwas auszusprechen, weil Worte haben Macht. Und die können Auswirkungen haben, sogar erst nach Jahren. Aber selbstverständlich müssen diese Worte mit unserem Leben übereinstimmen. Da gibt es ja auch so eine gute Redewendung. Dein Leben spricht so laut, dass ich leider deine Worte nicht hören kann. Das ist natürlich dann gar nicht gut. Das Wesen Jesu soll durch uns kommen. Durch uns diese positive Auswirkung, die er in unserem Leben hat, die soll sichtbar werden. Manchmal ist das auch nicht ganz persönlich, manchmal durch Dritte oder wie auch immer. Ein ganz kleines Beispiel. Wir suchten einen guten Pneuhändler hier in Wallis und Peter hat uns deinen empfohlen. Da ging ich also zu diesem Pneuhändler und da kam zufälligerweise im Radio gerade ein Bericht über die Kirche und den Missbrauch, die Missbrauchfälle und so weiter. Und der Pneuhändler hat so ein bisschen seinen Unmut gesagt, ja, über die Heuchelei der Kirche und so, der Papst und weiß nicht was alles. Und dann hat er mich gefragt, ja, wieso ich überhaupt hier in Wallis wohne. Und dann auch von denen, allerdings eigentlich nicht von den Katholiken. Und übrigens hat ein Mitglied unserer Kirche sie empfohlen, der Peter Hosenen. Da hat er gesagt, ja, der Peter Hosenen, dem nimmt man ab, was er glaubt. Keine Ahnung, was der Peter schon mit ihm ob der Peter überhaupt mit ihm über den Glauben gesprochen hat, auf jeden Fall hat sein Leben geredet. Das hat mich so gefreut. Der Pneufritze hat sich jetzt nicht gerade bekehrt, aber immerhin, er hat irgendwie gemerkt, in Peter lebt etwas, das ihn anspricht. Und es erfüllt mich mit Hoffnung, dass das Wissen, dass Jesus immer wieder Menschen sucht. Und wenn ich daran denke, wie er mich gesucht hat, wie viele Situationen, dass es da gab, wie viele Menschen nur kleine Samen irgendwo reingeschmissen haben, dann erfüllt mich das mit Hoffnung. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal einen Vergleich gehört mit einer Skala. Wenn jetzt Bekehrung bei 10 ist und ein Leben ganz ohne Gott bei 0 und wir helfen einem Menschen nur schon einen Punkt weiter, ist doch das super. Vielleicht ist er noch nicht gerade bei 10, aber er ist 1 plus bei Gott und das ist doch schon etwas. Ich denke, vor allem braucht es, dass wir selber einfach natürlich mit unserem Jesus leben, dem Jesus, der immer da ist, der uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Und wenn wir seinen Anweisungen gehorchen, auch mal etwas sagen, auch mal etwas tun, was nicht unbedingt nötig wäre, dann geht das. Das ist nämlich der Heilige Geist in uns, der den ganzen Unterschied macht. Das war ja auch das Thema vom Power Circle diesen Sommer. Da wurde uns auch immer wieder Mut gemacht, einfach mal etwas zu wagen. Warum nicht mal ganz mutig mit einem kranken Menschen zu beten? Es kann sein, dass er nicht geheilt wird. Aber die Möglichkeit, dass er geheilt wird, ist immerhin viel größer, als wenn wir von Anfang an gar nicht beten. Darum beherzt einfach mal mit jemandem beten, etwas sagen, auf dem Laden, ich habe einen Eindruck, ich bete, darf ich im Laden, irgendwo, hey, egal. Du bist ja auf den Heiligen Geist los. Hören. Los, hä? Doch mal mein Hochdeutsch. Leider hat es der Feind geschafft, uns Glauben zu machen. Bekehrt sich ja sowieso nicht. Geschieht ja sowieso nicht. Das ist eine Lüge. Dieser wollen wir nicht gehorchen.
Im letzten Open Prayer habe ich dieses Bild gezeigt. Sie hier waren die Kellen und diesen Mann.
Und das macht nichts, wir wollen eine kleine Wiederholung. Das ist Pater Zacharias Botros. Was hat er verbrochen? Es ist einer, der von der Al-Qaida wurde ein Kopfgeld von 60 Millionen Dollar ausgesetzt. Sein Verbrechen ist, dass er nicht schweigen kann von dem, was er erlebt hat. Durch Pater Botros kamen Scharen von Moslems zum Glauben. So viele, dass es der Al-Qaida 60 Millionen Dollar wert ist.
Botros nahm sehr viel mit auf, um ihn zu bitten. 13 Monate verbrachte er in einer winzigen Zelle mit 2 anderen Priestern
eingesperrt. Er musste jetzt Ägypten verlassen, weil es einfach zu gefährlich für ihn ist. Manch einer würde ihn wahrscheinlich umbringen, nicht mal aus religiösen Gründen, sondern einfach, weil 60 Millionen in einen Haufen geht. Also ich finde das eine enorme Ehre. Der muss dem Teufel wirklich Bauchweh gemacht haben, dass es 60 Millionen mehr gibt. Heute ist
Vater Petrus 84 Jahre alt und in einem Interview hat er gesagt, ich wäre glücklich, wenn Al-Qaida oder ein extremer Muslim mich umbringen würde. Dann gehe ich direkt in den Himmel, dann bin ich zu Hause. Ja, er ist wirklich einer, der mit Paulus sagen kann, doch es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Das steht in Apostelgeschichte 20,24. Ja, wunderschön. Also ich finde das wunderschön, so ein hohes Kopfgeld wegen diesem, weil sich so viele Menschen bekehrt haben. Ich würde sagen, Petrus lebt wirklich ein Mission Possible Leben. Von einem anderen solchen Anpack möchte ich auch noch kurz etwas erwähnen. Die meisten werden es kennen, Christ for All Nations, 1974 gegründet von Reinhard Bonnke. 2017 hat Bonnke Daniel Colenda den Stab übergeben. Insgesamt haben sich in all den Jahren 75 Millionen Menschen durch den Dienst von Christ for All Nations in Afrika bekehrt. 75 Millionen. Die letzte Kampagne war im Dezember in Oweri, Nigeria, und die nächste wird im Februar in Togo sein. Jetzt haben wir da drei Bilder von den verschiedenen.
Also da kommen Menschenmassen zusammen, unglaublich.
Wir alle kennen Namen wie Daniel Colenda, oder Reinhard Bonnke. Aber wir kennen nicht die Namen der vielen, vielen Helfer, die dahinter stehen. Ein Stadion kann sich nur füllen, wenn Menschen da sind, die helfen mit aufbauen. Bekehrungen und Wunder geschehen nur, wenn da Beter dahinter stehen. Wir kennen die Namen nicht der vielen tausend Beter, die wahrscheinlich weltweit für Ziffern beten. Aber einer kennt sie. Und der ist der wichtigste Bereich. Was will ich damit sagen?
Nicht jeder ist in Vollzeit Evangelist berufen.
Aber jeder ist berufen, als Vollzeitchrist einen Unterschied zu machen. Mit seinen Gaben, mit seiner Zeit, an dem oder dem Gott investiert hat. Man könnte natürlich jetzt einwenden, ja, dort in Afrika oder im Nahen Osten, da sind die Menschen offener. Da fällt es den Leuten einfacher, sich zu bekehren. Das stimmt so auch nicht. Zwischen Weihnachten und Neujahr war ja wieder das Teenie Praise Camp. 5.800 Jugendliche kamen da zusammen in Basel. Unser Sohn Micha war auch mit seiner Teenie-Gruppe dort. Und am Nachmittag haben ein paar Teenies zusammen einen Straßeneinsatz gemacht auf den Straßenbasis. Da haben sich sage und schaue 12 Menschen bekehrt. Gar nicht zu reden von den vielen Teenies oder Jugendlichen, die im Camp selber ihr Leben Jesus gegeben haben. Und die treuen Beter wie Barbara, die da waren und die ganze Zeit gebetet haben. Gott ist am Werk. Vielleicht könnte es sein, dass die Menschen ja schon auch offen sind. Wenn wir dann mal rausgehen und uns dahinter bewegen. Vielleicht ist ja Gott derselbe in Afrika, im Nahen Osten, in Basel, wie auch hier in Brief.
Vielleicht müssen wir mal einen Schritt machen.
Eigentlich geht es immer um das Gleiche. Geht um die Leidenschaft für diesen wunderbaren, herrlichen Jesus. Ein so volles Herz zu haben, dass wir gar nicht anders können, als von ihm zu erzählen. So von ihm vereinnahmt zu sein, dass es nicht mehr um mich selber geht. Dass ich auch mal meine Komfortzone verlasse. Einfach weil ich ihn liebe. Nicht weil ich muss, sondern weil ich ihn liebe. Weil ich begeistert bin von ihm, weil er mein Leben so reich gemacht hat und weil ich alles, was ich brauche, in ihm finde. Darum geht es in meiner Meinung nach bei Evangelisation auch nicht mal unbedingt nur um die Menschen, die sich bekehren sollen. ehrlich gesagt sind mir die Menschen manchmal nicht so wahnsinnig lieb.
Also ich liebe sie jetzt nicht so
einfach immer so ganz bedingungslos. Aber ich liebe den, der das tut. Und weil ich den liebe, möchte ich, dass die Menschen sich bekehren. Weil ich manchmal wirklich spüre, wie Jesus eine Sehnsucht nach den Menschen hat. Es tut mir leid, dass ich nicht diese Liebe für sie empfinde. Für einige natürlich schon, aber nicht jetzt für jeden. Aber ich empfinde sie gleich wie Jesus, weil ich ihn liebe. Weil ich ihn liebe, weil ich spüre, wie er sich nach ihnen sehnt, möchte ich, dass dein Reich gebaut werden wird. Das motiviert mich, Menschen von Jesus zu erzählen. Nicht weil ich muss, sondern weil ich spüre, wie Jesus sich sehnt nach ihnen. Und weil ich weiß, was für einen hohen Preis er bezahlt hat für sie. Ich möchte nur noch ganz kurz etwas zum Thema Jünger sagen. Jetzt habe ich gesagt, macht sie zu Christen oder macht sie zu Kirchgängern, sondern lehrt sie zu halten, was ich euch aufgetragen habe. Ein Jünger ist doch viel mehr als eine Person, die einfach an Jesus glaubt. Das ist der erste Schritt. Aber dann geht es darum, ihm ähnlicher zu werden. Er hat uns gezeigt, auf was es im Leben wirklich ankommt. Er hat uns gelehrt, zu lieben. Aber zuerst hat er uns gelehrt, dass wir absolut bedingungslos geliebt sind. Weil nämlich nur dann, wenn wir das begriffen haben, können wir lieben. Wenn wir wissen, hey, auch wenn ich noch so schief liege im Willen, aber Gott ist so für mich. Er hat so ein Ja für mich, dass er sich selber einen Namen gab, Immanuel, Gott mit mir. Er hat so Freude an uns. Und das erfüllt doch uns auch mit Freude, mit einer Freiheit, dass wir auch lieben können. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Was hat er dann noch aufgetragen? Was hat er dann noch gesagt? Hat es etwas zu tun mit einer zweiten Woche gehalten? Mit einer weiteren Weile zu gehen? Mit Dienen? Mit Füßen anstatt Köpfe waschen? Das alles hat uns Jesus aufgetragen. So sollen wir leben. Und auch das ist alles nur möglich durch den Heiligen Geist. Sonst wird es ein Krampf. Sonst wird es anstrengend, wie weiß ich was. Aber wenn wir den Heiligen Geist in uns Raum lassen, dann fließt das einfach. Beim Jüngersein geht es eben nicht so fest darum, dass wir in den Himmel kommen. Es geht mehr darum, dass der Himmel in uns kommt und sich ausbreiten kann und sichtbar werden kann. Augustinus hat gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und genau darum geht es bei der Evangelisation. Wenn wir kein Feuer und keine Liebe für Jesus haben, wie wollen wir Menschen für ihn begeistern? Geht nicht, oder? Aber wenn wir erfasst sind, wenn der Mund übergeht, dann sollte das automatisch einfach fließen. Wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das? Können wir noch eine Folie bitte? Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entlegensten Gegenden der Erde. Was wird uns befähigen?
Der Heilige Geist in uns. Ist das ein Krampf?
Nein, oder?
Das ist etwas Natürliches.
Wenn ich Wasser trinke, habe ich Wasser im Bauch. Wenn der Heilige Geist kommt, dann kommt er, oder? Und es geht darum, ihm immer wieder mehr Raum zu geben. Das hat auch etwas zu tun mit unseren Prioritäten im Leben. Das hat etwas zu tun mit der Zeit, die wir mit diesem Heiligen Geist verbringen. Mit der Zeit, wo wir sein Wort studieren. Wenn ich nur mich beschränke, morgen schnell die Tageslosung zu lesen und vielleicht fürs Essen und den Tag zu beten, danke Herr, segne, was dich segnen lässt, Abend.
Da muss ich mich nicht wundern, wenn es nicht weiterging
in meinem Leben. Es geht darum, mit diesem wunderbaren Vater, mit diesem herrlichen Jesus eine Beziehung zu haben. Wir hatten eine super gute Gebetswoche. Ich war wirklich ermutigt. Gott hat so zu uns gesprochen und es ist einfach gut, mit ihm Zeit zu verbringen. Es tut einfach dem Herzen wohl. Und das ist eigentlich, ich wiederhole mich, ich weiß, aber das ist meine Message. Mit ihm zusammen sein und dann kommt vieles einfach automatisch. Wenn wir keine Zeit für Jesus haben, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir nicht vorwärts kommen im Leben. Wenn wir uns nicht verändern. Wenn Sachen schwierig sind. Aber wenn wir Zeit mit diesem herrlichen Jesus verbringen, der alles Herrliche geschaffen hat, heute habe ich gedacht wieder, hey, ihr wisst es wahrscheinlich, jede Schneeflocke ist einzigartig. Jede Schneeflocke.
Herr, die kommen herunter und vielleicht rumsitzen sie nicht.
Und doch hat Gott eine so herrliche Vielfalt in seine Schöpfung. Er ist so kreativ. Er ist so herrlich, so mächtig. Und mit diesem Gott in Beziehung zu stehen, ist doch das Schönste, was überhaupt passieren kann. Wunderbarer Jesus. Also ich fasse zusammen. Wir haben einen Auftrag, der heute noch gilt. Und das ist kein Krampf, weil nämlich der Heilige Geist in uns lebt. Wir wurden ausgerüstet durch den Heiligen Geist. Und wir dürfen immer wieder sagen, Papa, ich brauche mehr vom Heiligen Geist. Das ist nicht einmal zack und dann ist es für immer dasselbe. Das ist ein Prozess, sich immer wieder hinzugeben, immer wieder mehr von ihm zu wollen, immer wieder zu trinken, immer wieder bei ihm anzusaugen. Wir haben Beispiele gesehen von Mission Possible. Und dass es da nicht nur um die Frontmänner geht, sondern dass da jeder auch involviert ist. Ich habe gesagt, nur Jünger können Jünger machen. Das ist ein Prozess, der immer mehr vom Himmel in uns hineinkommen soll und dieser sichtbar werden soll. Paulus hat gesagt, es ist die Liebe Gottes, die mich antreibt. Und ich möchte mit der Frage, was treibt dich an?
Was ist der Motor in deinem Leben?
Wo willst du hin? Was beflügelt dich? Was macht dich stark und inwendiger Menschen? Und das geht es. Diesem Jesus Raum zu geben. Sandra hat es angedeutet, wir haben noch ein Abendmahl heute und ich finde es passt gut, was alles jetzt schon gelaufen ist, dieser neue Bund. Das neue Weiß, das wir bekommen. Das Neue, das Jesus in uns schafft. Was hat denn Jesus angetrieben? Es war die Liebe Gottes. Es war die Liebe zu uns Menschen, die ihn sein Leben hingeben ließ, damit wir leben können. Ich lese dir im 1. Korinther. Jesus sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert ist. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot isst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist ein neuer Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe.
Ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe.
Manchmal leiden wir vielleicht ein bisschen an geistlichem Alzheimer. Wir sind zwar erlöst, aber wir wissen nicht mehr so genau, was hat er für uns getan. Es ist doch viel mehr als ein Ticket in den Himmel. Jesus hat uns so viel mehr geschenkt. Er hat uns gerecht gemacht. Er hat uns freigesetzt. Er ist der, der in uns lebt. Mit seinem stellvertretenden Tod hat er uns in den Stand von befreiten Kindern Gottes gesetzt. Er hat gesagt, ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nicht, was wir für ihn tun sollten, was er für uns bereit getan hat. Dieser neue Bund, dass er treu mit uns ist.
ganz kurz etwas tun, nicht unwürdig das Brot nehmen sagen? Würdig das Abendmahl zu nehmen, werden wir ja eigentlich nie. Und genau um diese Haltung geht es. Herr, ich danke dir, dass ich erlöst bin. Ich danke dir für das, was du für mich getan hast. Wir sollen nicht in unwürdiger Weise das Brot nehmen, das heißt nicht einfach so leichtfertig, weil man das so als Christ ab und zu mal macht, sondern wir sollen uns wirklich bewusst sein, wenn ich dieses Brot nehme, ich nehme den Leib, der für mich gebrochen ist. Ich nehme diesen Leib, den Jesus für mich hingegeben hat, damit ich erlöst bin. Damit ich gesunden kann am inwendigen Menschen, an meinem Leib, damit ich mit ihm in Gemeinschaft leben kann. Ich nehme diesen Traubensaft als Symbol für das Blut Jesu, das er vergossen hat, diesen Bund, den er mit uns eingegangen ist, diesen ewigen Bund, wo er treu ist, auch wenn wir untreu sind. Diesen Bund, der uns mit ihm vereinigt. Wenn du dich mit dem eins machen kannst, dann bist du herzlich willkommen beim nächsten Liedern das Abendmahl zu nehmen. Ich möchte einfach nochmal sagen, nimm es ganz bewusst. Überleg dir, bevor du es einfach runterschluckst oder trinkst, überleg dir, hey, was bedeutet mir Jesus? Was hat er getan für mich? Was bedeutet das ganz für mich persönlich? Und wenn du mit dem allen nicht anfangen kannst, dann nimmst du es aber mal einfach nicht. Kein Problem, ist sogar vielleicht besser. Laut der Bibel sollen wir es wirklich nur nehmen, wenn wir uns bewusst sind, was es bedeutet. Es ist ein Siegesmahl, ein Proklamationsmahl, ein herrliches Mahl, uns zur Stärkung gegeben, weil es uns auch erbaut, wenn wir darüber nachdenken, was Jesus für uns getan hat. Ich möchte noch beten.
Jesus, ich danke dir, dass du so wohl mit uns meinst.
Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, Herr, dass du durch deinen Geist mein Leben so reich gemacht hast. Unser aller Leben, Herr, so bereicherst jeden Tag. Ich danke dir, Herr, dass du ein wunderbarer Gott bist, dass du menschenfreund bist. Ein Sucher, einer, der die 99 Schafe lässt, um eins zu suchen. Ich danke dir, dass du das auch heute noch tust. Danke dir, dass mit dir alles möglich ist. Dass du ein König aller Könige bist, ein Herr aller Herren. Herr, und du bist der Diener von uns geworden. Du hast dich hingegeben. Du hast dein Leib zermatern lassen. Ich danke dir für das Brot und den Traubensaft. Ich danke dir, Herr, dass wir es heute Morgen nehmen können als Stärke.
Herr, als
Bundeszeichen.
Ja, wir wollen mit dir vorwärts gehen. Ja, wir wollen uns in deinem Leben.
Ja, wir wollen, dass mehr Himmel in unsere Herzen kommt, in unsere Leben kommt. Wir wollen, dass das Leben, das wir mit dir leben, mehr Auswirkungen hat. Wir sehnen uns danach, Herr. Und wir brauchen dich, wie wir mal gesungen haben, mehr und mehr. Herr, wir brauchen dich, dass wir unseren Auftrag können auf dieser Welt erfüllen können.
Wir wollen sehen, wie du diese Baustein
bringst. Wir wollen sehen, wie deine Herrschaft zunimmt, wie der Level vom Heiligen Geist zunimmt. Wie mehr Himmel in unsere Gemeinde hineinkommt. Herr, wir wollen es gesehen erleben. Und wir danken dir, Herr, dass du noch immer schwache Gefäße gebraucht hast und gefüllt hast. Herr, noch immer hast du die, die dir in sich eingegeben haben, hast du sie gebraucht. Ich preise dich dafür. Preise dich, Jesus, das Einzige, was du willst, ist unsere Bereitschaft und unsere Heiligung, Herr, was ich hingehe.
Das war.
Danke, Jesus, für die Liebe. Na, danke. Lass du das heute Morgen wirklich ein Siegesmahl werden.
Sieh, lass du uns näher in Bewusstsein
haben, wer du bist für uns und was wir sind in dir, wer wir sind in dir. Danke dir dafür.